Lit My Fire kommt jetzt zu dem Buch des Monats, Die Fabrik von Hiroko Oyamada. Sebastian hat im Januar schon über das Loch gesprochen, für das diese Autorin den renommierten Akutagawa-Preis in Japan gewonnen hat. Diesen Beitrag findet ihr natürlich auf rdl.de. Heute aber geht es um ihr Debüt. Valentina hat alle Eckdaten zu Buch und Autorin.
Hiroko Oyadama wurde 1983 in Hiroshima geboren. Nach dem Studium arbeitete sie in unterschiedlichen Firmen, teilweise auch als Leiharbeitskraft. 2010 veröffentlichte sie ihr erstes Buch, Die Fabrik. Dieses besprechen wir nachher auch gleich. Sie hat seitdem 3 weitere Romane geschrieben und ihr Werk wurde in Japan mit verschiedenen Förderpreisen ausgezeichnet. Unter anderem gewann ihr 2. Roman den angesehenen Akutagawa-Preis. Und wie wir das immer beim Akutagawa-Preis machen, haben wir das natürlich gelesen. Und das Loch hat Sebastian letzten Monat besprochen. Das könnt ihr dann noch nachhören. Wir kommen jetzt aber zu Die Fabrik. In Die Fabrik begleiten wir 3 Menschen, die alle in einem riesigen Fabrikkomplex arbeiten. Dabei gehen sie unterschiedlichen Tätigkeiten nach. Eine junge Frau schreddert Dokumente, ein junger Mann korrigiert Dokumente, die scheinbar willkürlich auf seinem Schreibtisch landen, und ein weiterer Mann ist als Biologe für die Begrünung der Dächer mit Moosen zuständig. Die Fabrik erstreckt sich über ein riesiges Areal mit hunderten Abteilungen, Wohnungen, Restaurants, einer Schule und einem großen Fluss voller Nutrias und Kormoranen. Eigentlich ist es eine eigene Stadt, die alle Bereiche des Lebens abdeckt. Hier gehen die 3 Menschen ihrer eintönigen Arbeit nach, bei der die Tage langsam ineinander verschwimmen und die Realität sich aufzulösen beginnt. Wir hören jetzt einen Textauszug aus Die Fabrik von Hiroko Oyadama.
Nach ein paar Minuten kam Herr Goto ans Telefon. Goto hier, entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen. Die Dame konnte mir leider nicht den Grund Ihres Anrufs verraten, sagte er mit sehr lauter Stimme. Sollte Frau Irinoi in der Nähe sein, war das sicher peinlich für Sie. Ich machte mir Sorgen. Oder war es auf der Etage so laut, dass sie nicht hörte, was Herr Goutour am Telefon sagte? Kein Problem. Sie hat mich sehr zuvorkommend behandelt. Passt es Ihnen gerade? Ich würde gerne einen Moment mit Ihnen sprechen. Ja, legen Sie los. Nun, es geht um die Dachbegrünung. Sie macht keinerlei Fortschritte. Ich gehe davon aus, dass es in der Zentrale jemanden gibt, der das Begrünungsprojekt freigegeben hat. Und ich frage mich, ob es vielleicht möglich wäre, mich mit der betreffenden Person in Verbindung zu setzen. Was haben Sie konkret im Sinn? Nun, da die Arbeiten nicht wirklich vorankommen, zögere ich, eine weitere Planung anzugehen, ohne mich mit der Zentrale über die zukünftige Zielrichtung abzustimmen. Machen Sie sich keine Gedanken deswegen. Machen Sie einfach so weiter, wie Sie es für richtig halten, Furufo-san. Das ist alles kein Problem. Egal, wie viele Monate oder Jahre das Projekt noch in Anspruch nehmen sollte. Aber darum geht es ja gerade. Ich weiß eben nicht, wie viele Jahre es noch dauern wird. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, bleiben die Dächer und Mauern womöglich noch länger kahl. Ich hörte eine Art Gluckern. Vielleicht trank Herr Goutour etwas. Dann gab es ein metallenes Geräusch, als wäre etwas an den Hörer gestoßen. Möglicherweise trank er ja einen Dosenkaffee. Von zu viel Dosenkaffee kann man Diabetes bekommen. Das ist kein Projekt, das sich so leicht realisieren lässt. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Aber ich kann auf diese Weise nicht weitermachen und dafür bezahlt werden. Wenn es nur 1 oder 2 Jahre wären, ginge das vielleicht. Aber dieses Projekt kann noch ewig dauern. Ich bin ja ganz alleine dafür verantwortlich. Machen Sie sich deswegen nicht verrückt und vergessen Sie das mit den Dächern vielleicht erst einmal. Es ist alles in Ordnung. Die Entwicklung neuer Produkte kann sich auch mit einem Team über Jahre oder Jahrzehnte hinziehen. Es dauert, bis diese schließlich auf den Markt kommen. Das ist ganz normal. Das Leistungsprinzip passt nicht zu uns Japanern. Es ist alles in Ordnung. Klassifizieren Sie bitte weiter in aller Ruhe Ihre Moose. Lit My Fire ist auch hard at work oder vielleicht auch hardly working. Die Fabrik ist auf jeden Fall unser Buch des Monats. Und Sebastian hat den ersten Gedanken zum Text für uns.
Ja, also wir beschäftigen uns ja mit der Arbeitswelt in diesem Buch und dem Arbeitsalltag der Leute, der ehrlicherweise ziemlich eintönig ist. Und als ich das Buch gelesen habe, hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass der Text versucht, dem Rechnung zu tragen, indem er diese Gleichförmigkeit ein bisschen reproduziert. Das sind ja alles sozusagen Absätze, die auch quasi ohne große Übergänge Zeitsprünge drin haben, wo man immer nicht so genau ist, weiß, an welchem Tag ist man eigentlich. Es passiert auch nicht so richtig viel über weite Strecken. Und ich wollte euch mal fragen, wie fandet ihr das eigentlich?
Also genau in die gleiche Kerbe möchte ich auch gleich nochmal hauen. Insbesondere was die Frage angeht, was eigentlich in diesem Buch passiert. Denn ich finde, es wird eine Gleichförmigkeit des Lebens und des Alltags und des Arbeitens beschrieben. Das spiegelt sich aber dann auch eben in dem Plot wieder, ist mein Eindruck. Man hat ja nicht nur eine statische Sprache und statische Protagonisten. Diese Protagonisten bewegen sich ja auch wortwörtlich kaum in diesem Buch. Ich glaube, der große Ausflug in dem Buch ist der Gang von einem Fabrikgebäude zu einer Brücke auf dem Fabrikgelände und das Überschreiten dieser Brücke. Aber weiter kommen diese Menschen nicht. Also genau so habe ich das auch erlebt. Und ich würde auch sagen, das ist sehr intentional so gearbeitet, diese Statik innerhalb dieser Erzählung. Valentina, wie ist es mit dir?
Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, ob ich dem jetzt widersprechen will oder nicht, weil ja, es findet alles in dieser Arbeitswelt auf diesem Fabrikgelände statt. Das ist ja auch eine Fabrik, wo zumindest einer von den Personen auf dem Gelände lebt. Aber die bewegen sich innerhalb dieses Gelände doch sehr viel. Es ist eher so die Lesewahrnehmung, die sowas sehr Gleichförmiges hat. Und das hat eher was damit zu tun, wie sinnbefreit diese Arbeiten sind, die sie da machen. Also man hat auch einen klaren Handlungsbogen. Es beginnt damit, wie diese Personen jeweils an ihren Jobs kommen. Und da merkt man, dass alle eigentlich da so gar nicht landen wollten und da irgendwie durch Zufälle oder gedrängt wurden. Dann sind sie da, machen eine Arbeit, die nie irgendwie kontrolliert wird, wo es auch vollkommen egal ist, ob sie gut oder schlecht machen, wo sie so als Individuum gar keine Rolle spielen, weil es halt egal ist, was sie machen. Es gibt keine Kontrolle. Ja. Und irgendwann sind sie so lange in dieser Arbeitswelt drin, dass dann was passiert. Aber da würde ich jetzt nicht intensiv drauf eingehen.
Ja, also den Punkt sehe ich auf jeden Fall, vor allen Dingen, weil, also es gibt so Zeitsprünge, wo dann angedeutet wird, dass jemand vielleicht schon ein Jahrzehnt da ist, obwohl er 100 Seiten vorher erst eingestellt wurde quasi. Aber es ist auch nie so klar, wie lange sie eigentlich da sind. Und die Person, die korrigiert, also die Texte korrigiert, steht natürlich in einem interessanten Verhältnis zu der Person, die die ganze Zeit Dokumente schreddert. Und man fragt sich, schreddert die eigentlich sozusagen das, was vorher korrigiert wurde? Und also sozusagen da ist überhaupt, es ist keine Struktur zu erkennen, die diese Arbeit irgendwie in eine bestimmte Richtung lenkt. Man weiß auch bis zum Ende nicht, was diese Fabrik eigentlich macht. Und man schwimmt so auf ganz vielen Ebenen. Und ich würde eben sagen, auf der Textebene und auf der Inhaltsebene.
Tatsächlich, ich habe ja diese Textstelle vorgelesen. Ich habe das Buch selber nicht gelesen, sondern bin jetzt ganz gespannt, was ihr so besprecht. Aber auch da wird ja total deutlich, diese Sinnlosigkeit von diesem Menschen, der offensichtlich ein Dach begrünen soll und der dann verzweifelt jemanden sucht, mit dem er darüber reden kann, dass das nicht funktioniert und dass das einfach nicht klappen wird und dass er nicht genau weiß, wie viele Jahre das noch dauert. Und die Antwort ist ja eigentlich immer nur, machen Sie sich da keine Sorgen, das dauert, auch in Teams dauert das. Und das macht ja auch jede Form von Sinnhaftigkeit dieser Arbeit eigentlich irgendwie kaputt. Und wenn ich euch richtig verstehe, spiegelt es sich auch im Rest des Textes wieder.
Clemens, mach du zuerst.
Nee, ich wollte Anna tatsächlich einfach nur zustimmen. Genau das ist, glaube ich, der Twist in der Geschichte. Und das ist, dass sich das auf der Handlungs- und auf der Schreibebene wiederfindet. Also sowohl in der Art und Weise, wie der Text gearbeitet ist, als auch in der Art und Weise, wie die Geschichte gearbeitet ist. Vielleicht würde ich gerne noch einen zweiten Gedanken jetzt aufmachen, und zwar den Aspekt der Arbeit, der ja innerhalb dieser Fabrik, die ja innerhalb dieser Fabrik stattfinden soll und über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben, die sozusagen eine große Sinnlosigkeit zumindest auf der sowohl objektiv aus der Leserperspektive als auch aus der Perspektive der Protagonistinnen und Protagonisten sich darstellt. Und in dem Kontext habe ich nochmal drüber nachgedacht, über was dieses Buch uns eigentlich Auskunft gibt und was praktisch da als Thema dahinter steht. Und ich muss gestehen, als ich ein Buch mit dem Titel Die Fabrik in die Hand nahm zuerst, dachte ich, naja, das wird ja wohl, ich meine, die Fabrik, das ist sozusagen das Symbol der Industriemoderne und des Kapitalismus. Da wird es ja sicher irgendwie um das Thema Arbeitswelten und Kapitalismus gehen. Und beim Lesen selber hatte ich aber dann den Eindruck, nee, da geht es eigentlich nicht um das Verhältnis von uns Menschen zum System Kapitalismus, sondern es geht eigentlich um einen spezifischen japanischen Blick auf das Thema, auf das Thema Arbeit, welche Rolle spielt Arbeit im Leben dieser Menschen und wie nehmen diese Menschen oder wie nimmt eine Kultur oder vielleicht auch die Autorin das Thema Arbeit wahr? Und wollte euch mal fragen, wie ihr das gelesen habt, ob ihr das eigentlich eher als eine Betrachtung des Systems Kapitalismus seht oder ob ihr da eher so einen ethnografischen fast schon Zugriff habt, dass ihr dann sagt, so, naja, das ist eigentlich das japanische, das ist eine japanische Erzählung, die eigentlich über Japan Auskunft gibt.
Also ich glaube, da muss man dann so ein bisschen drauf eingehen, was verstehst du unter Kapitalismus? Weil wenn wir jetzt an so eine Konsumgesellschaft denken, das ist jetzt hier weniger, was in dem Buch kritisiert wird. Aber es ist ja schon Kapitalismuskritik insofern drin, dass hier Menschen ihre Arbeitskraft einem System zur Verfügung stellen, um zu leben. Und ich fand auch dieses Spannungsfeld zwischen japanischer Arbeitswelt und dem, was wir im Roman lesen, so spannend, weil das, was ich über die japanische Arbeitswelt weiß, ist, dass sie ein eigenes Wort dafür haben, an Überarbeitung zu sterben. Sebastian, vielleicht weißt du das Wort?
Karoshi heißt das Wort.
Und
darunter leiden diese Protagonisten nicht.
Die Arbeitsmoral in Japan ist krass. Also das könnte sich Friedrich Merz in seinen feuchten Träumen nicht ausmalen.
Tut er schon.
Das ist wirklich jenseits von allem. Und da ist auch so selbstverständlich, wie wichtig es ist zu arbeiten und dann über drei ProtagonistInnen zu lesen, die alle jetzt in der Arbeit landen, die sie überhaupt gar nicht wollen und wo sie nicht freiwillig gelandet sind und die offensichtlich ihre Arbeit komplett sinnlos finden und das auch überhaupt nicht mit sich selbst verknüpfen können, das ist ja eine Aussage, das ist ja was.
Ich möchte wie immer wahnsinnig kontrovers antworten mit sowohl als auch. Und zwar, ich glaube, da ist was.
Und es wurde nicht mal eine Frage gestellt.
Ja, nein, also ist es über den Kapitalismus oder ist es über eine spezifische japanische Arbeitswelt? Naja, sowohl als auch. Es ist auf der einen Seite sehr spezifisch japanisch, nicht unbedingt, weil sich die Leute so überarbeiten, aber weil ihr ganzes Leben im Prinzip durch die Arbeit strukturiert wird und sie ganz stark sozusagen alles, was sie an Problemen haben, nicht nach außen tragen, sondern nach innen reintragen. Was ja alle drei Protagonisten haben, ist, dass ihr innerer Monolog die ganze Zeit nur ist, mache ich gerade was falsch? Könnten die anderen irgendwie das als falsch sehen? Blamiere ich mich gerade? Also alles wird nach innen getragen und nach außen ist sozusagen die Funktionserfüllung im Vordergrund. Und das würde ich sagen, ist was spezifisch oder in dieser zugespitzten Form sehr japanisch ist. Und sicherlich ist auch dieses wahnsinnige Fabrikkonglomerat, was sehr japanisch ist. Also so Firmen wie Yamaha stellen ja gefühlt alles vom Toaster, Motorrad, E-Gitarre, quasi alles her. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, ist es auch ein spezifisches Buch über den Kapitalismus. Und zwar eine bestimmte Form des modernen Kapitalismus, der Konzentration. Also ich musste, als ich über die Stadt gelesen, also diese Fabrik, die quasi eine Stadt ist, gelesen habe, an SAP City denken. Also sozusagen da bei Sinsheim, diesen riesen Komplex, den sie da gebaut haben, wo auch längst nicht mehr nur Software geschrieben wird, wo ein Bekannter von mir hat da mal als Soziologe in deren Abteilung für Betriebssoziologie ein Praktikum gemacht. Und das hat mich so ein bisschen ans Dächerbegrünen erinnert. Genau, also es gibt da eine spezifische Form des Kapitalismus, der solche Riesenkomplexe entstehen lässt, in der dann einfach wahnsinnig viele Abteilungen nebeneinander existieren, die zum Teil auch nur noch wenig Kontakt miteinander haben und der eben immer mehr andere Phasen gut marxistisch kolonialisiert und sich immer weiter sozusagen in das Leben außerhalb der strengen Arbeitszeit quasi einschreibt.
Ich habe da noch so zwei Gedanken dazu. Das eine ist, ich würde sagen, dieses Buch ist eine massive Kritik an der Arbeitswelt und das sieht man besonders schön unter anderem auch an der Figur der Managerin einer Zeitarbeitsfirma, die dann ihren Freund unterbringt in dieser Fabrik als Leiharbeiter. Und die bringt manchmal so Sprüche und Aussagen. Da ist ganz schön offensichtlich, dass man an ihr so ein Negativbild über Vorstellungen von Arbeit darstellt. Und dann fällt mir eben auch massiv auf, dass diese Protagonistinnen ja sehr bemüht sind, gute Arbeit zu leisten, aber sie gar nicht die Möglichkeit haben, gute Arbeit zu leisten, weil sie keinen Referenzrahmen, keine Anforderungen bekommen. Ihnen wird nie gesagt, an was wird denn eigentlich, nach was sollen diese Fahnen korrigiert werden? Und es gibt nie eine Rückmeldung. Und das ist dann so ein System, in dem sie eigentlich gar nicht existieren können und gleichzeitig ist es aber mehr als nur ein Buch über Arbeitswelt oder Kapitalismus, ist es eigentlich massiv irgendwann auch ein Buch über Leben allgemein und Sinn im Leben allgemein. Und ich fand das so spannend, wie das ineinander übergeht, diese Arbeitsweltkritik in diese, was ist eigentlich der Sinn des Lebens Kritik.
Ich glaube, man kann es aus unterschiedlichen Richtungen lesen. Man kann es ganz klassisch lesen, sozusagen der Arbeiter entfremdet sich in der arbeitsteiligen Arbeit sozusagen von seiner Arbeit und verliert den Sinn darin. Aber man kann es eben auch stärker aus sozusagen aus einer personellen Sicht lesen, was bedeutet das eigentlich für jemanden, gerade das sind ja alles junge Arbeitskräfte auch, die aus ihrer Ausbildung oder aus ihren Studien dann in eine Arbeitswelt kommen, die überhaupt nicht das erfüllt, was sie sich vorher gedacht haben und damit die ganze Zeit kämpfen müssen und das dann wiederum in einer Gesellschaft, in der sie das nicht nach außen tragen können.
Das heißt, wir haben jetzt über die Arbeitswelt und die Gleichförmigkeit gesprochen und über den Kapitalismus. Valentina, hast du noch ein drittes Thema für uns dabei, was wir vertiefen wollen?
Also was ich ganz schön an dem Buch fand, ist, dass es noch so eine Ebene gibt, wo es dann fast schon in so eine Art magischen Realismus kippt. Wir haben ganz am Anfang so Komorane, die beobachtet werden. Es sind schwarze, große Vögel, die auch so ein bisschen so einen Gruselfaktor mit reinbringen. Und im Laufe der Geschichte erfahren wir immer mehr über andere Tiere, die noch auf diesem Gelände leben. Und man weiß erst nicht so genau, was ist mit denen los. Aber das Spannende ist, das sind eben so Unterarten von bestimmten Tieren, die nur auf diesem Fabrikgelände existieren. Am besten sind eigentlich die Waschmaschinen-Echsen. Die leben in den Waschmaschinen der Wäscherei und ernähren sich von Waschpulver. Und die haben auf jeden Fall auch irgendwie nochmal so eine metaphorischere Bedeutung. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal euren Senf zugeben.
Ja, ich glaube, da stecken mehrere Dinge drin. Also ich finde den Gruselfaktor ganz gut, den der da drin ist, der sehr subtil ist. Also es ist nicht so, dass es so offener Horror wäre, sondern immer eher so eine leichte Verunsicherung. Und ich habe das Gefühl, dass es da ganz stark darum geht, dass diese Fabrik, die sich immer weiter ausdehnt, auch bedeutet, dass immer mehr eben kolonialisiert und kontrolliert wird. Und diese Natur ist sozusagen dieser Rest des Unkontrollierbaren. Da entstehen Überschüsse. Zum Beispiel eben Nutrias, die sich von den Essensresten ernähren und zumindest Gerüchten zufolge bis zu 2 Meter groß werden. Oder eben diese Waschmaschinen-Echsen, von denen dann unter den Maschinen Dutzende von Generationen an Eidechsenfriedhöfen erwartet werden. Es bleibt sozusagen immer ein Rest über, den man nicht kontrollieren kann. Und ich glaube, das ist sozusagen eine Ebene, die da auf jeden Fall mit diesen Tieren angesprochen wird.
Ja, also diese Episode des magischen Realismus innerhalb des Buchs hat mich etwas ratlos zurückgelassen, weil es eben nicht ausgeführt wird. Also das Echsenbeispiel wurde jetzt mehrmals genannt. Wir kennen aber diese Echsen nur aus der Beschreibung eines Jungen in einer so wissenschaftlichen Studie über die Tiere auf dem Fabrikgelände. Also tatsächlich wusste ich auch nicht so genau, warum diese Tierwelten eigentlich eingeführt werden. Die eine Tierwelt, nämlich die Kormorane, die werden auch durchgeführt. Und sozusagen der kleine, große Plot-Twist am Ende hängt mit diesen Vögeln zusammen. Gleichzeitig war mir aber nicht klar, was für eine Funktion eigentlich dieser magische Realismus innerhalb dieses Buchs erfüllt. Gleichzeitig weiß ich aber aus dem Buch, was Sebastian, also aus diesem zweiten Buch von ihr, Das Loch, das Sebastian letzten Monat besprochen hat, dass ja auch dort solche Elemente eingepflegt waren. Also in gewisser Weise ist das die Sprache der Autorin. Genau, vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen. Mich hat das eher ein bisschen ratlos gemacht.
Also ich fand schon, dass da sehr viel drinsteckt in diesen Tieren, weil es um eine Form von Anpassung geht. Die Menschen kommen als Arbeitskraft in diese Fabrik und verändern sich durch diese Arbeitswelt. Und in dieser Fabrik entstehen plötzlich Tiere, die hoch angepasst an dieses bestimmte Milieu sind. Mhm. Und dann auch so eine Entfremdung von dem, was sie früher waren. Also da geht es um Verwandlung, um Anpassung. Und die Komorane sind jetzt am präsentesten, aber diese Nutrias kommen auch in mehreren Ebenen vor und eigentlich ist es so, dass man jeder Form von Arbeitskraft eine Tiergattung gespiegelt zuordnen kann, wenn man genau guckt und das dann auch vielleicht wieder was über Hierarchien und Bezahlung und so weiter und so fort aussagt. Und ich glaube, da steckt wahnsinnig viel drin, wo man ein bisschen mehr Analyse reinstecken müsste, wo wir aber vielleicht jetzt auch nicht zu tief reingehen sollten, weil es muss ja auch noch was zum Entdecken geben für alle Zuhörenden, die jetzt gespannt auf das Buch sind.
Und ich meine dafür, dass das lockere 160 Seiten sind, habt ihr da ganz schön viel rauspräpariert. Wie ist denn jetzt euer Fazit? Lesen, nicht lesen, warum lesen?
Also ich habe ja zwei Bücher jetzt von ihr gelesen und ich finde, man merkt dem Buch im Vergleich zu Das Loch schon an, dass es ein Debüt ist. Es ist noch nicht so rund, es sind viele Motive da, die interessant sind, eben wie diese Tiere, aber es ist noch nicht so konsequent durchgehalten, wie es eben dann in Das Loch ist. Ich würde vielleicht empfehlen, sich erst das zweite Buch zu holen, wenn einem das gefallen hat, dann das sich zur Brust zu nehmen. Würde aber auch sagen, ich habe es insgesamt doch gerne gelesen.
Also ich hatte eine sehr andere Leseerfahrung. Für mich war es schwierig, das Buch zu lesen. Nicht, weil es so furchtbar lang ist oder weil es so furchtbar komplex ist, sondern weil ich mich mit der Sprach- und Beschreibungswelt der Autorin schlecht anfreunden konnte. Auch nicht, weil es mich die Themen nicht interessieren. Während unseres Gesprächs ist mir, glaube ich, aufgegangen, was für mich die Krux ist, warum ich mit dem Buch hadere. Wir haben ganz viel jetzt über System gesprochen. Und diese Protagonistinnen und Protagonisten sind unfassbar inaktiv innerhalb dieser Systeme. Sie sind praktisch keine handelnden Personen, sondern praktisch nur mit einer Neurose gegen sich selber. Also die einzige Waffe, die diese Personen richten, ist gegen sich selber und gegen ihre eigenen Gefühle. Und diese Geworfenheit, die da beschrieben wird, ist zwar auf der einen Seite aus einem Gefühl entstanden, was vielleicht auch real ist, aber mit dem mehr gemacht werden müsste, damit daraus ein für mich literarisch funktionierender Text entstehen kann. Das ist mir aber, ich habe lange jetzt darüber nachgedacht, warum es eigentlich nicht funktioniert für mich. Aber dieses Buch funktioniert für mich nicht, weil es für mich kein, also da hätte man das anders irgendwie erarbeiten müssen. Genau, das ist meine Kritik daran.
Ich glaube, was Clemens jetzt gerade anspricht, ist so ein Grundgefühl aus diesem Buch, was aber in Das Loch auch ist. Es sind wahnsinnig langsames Lesegefühl, obwohl es sehr kurze Texte sind. Es hat was sehr Lethargisches, was Stillstehendes. Und ich muss aber sagen, da muss ich Sebastian jetzt einfach widersprechen, ich finde, es ist sehr viel runder als Das Loch. Man muss sich vielleicht auch vor Augen halten, dass dieses 120-Seiten-Buch in japanisch gedruckt mit den kurzen Zeichen, ja vielleicht 30 Seiten in etwa, hat, haben wir vorhin besprochen, dass es eher wie eine Kurzgeschichte funktioniert. Und ich finde, es ist eine sehr runde Sache mit einem klaren Anfang, klaren Ende. Es gibt so zyklische Bewegungen, es gibt eine Spiegelung, klarer Symbolismus drin. Das funktioniert so in sich konstruiert wahnsinnig gut, aber es hat eben natürlich auch die Gefahr, dass es aufgrund seiner Grundstimmung auch langweilig sein kann. Ich würde es aber trotzdem Leuten ans Herz legen, weil es ist einfach ein kleines, nettes Buch, das man mal lesen kann.
Die Antwort ist wie immer, selber lesen und selber herausfinden. Die Fabrik von Hiroko Oyamada ist bei Rowohlt erschienen und für 21,99 € keimfrei als E-Book oder als 24 € als schlankes Hardcover erhältlich.